Das Bekenntnis. Der Mensch hatte im Stand der Unschuld Freiheit und Vermögen, das zu wollen und zu tun, was gut und Gott wohlgefällig ist, jedoch in Veränderlichkeit, so dass er davon abfallen konnte. Westminster Bekenntnis, Kapitel 9, Abschnitt 2. Einleitung. Es gab einen Morgen in Eden, und an diesem Morgen erwachte Adam, und alles in ihm tat, wozu es geschaffen war. Seine Wünsche waren kein Schlachtfeld. Sein Wille war keine Kette. Wenn er liebte, so liebte er rein. Wenn er sich entschied, so entschied er sich frei. Wenn er gehorchte, so flüsterte kein innerer Verräter Meuterei. Das Vermögen, das eines Tages sein Verderben besiegeln würde, der Wille, war an jenem Morgen ein Instrument, gestimmt auf den Grundton der Gerechtigkeit. Und doch war es ein Instrument, das verstimmt werden konnte. Die Westminster-Väter pressen eine ganze Anthropologie in einen einzigen Satz: Adam besaß in seiner Unschuld Freiheit und Vermögen, das zu wollen und zu tun, was Gott gefiel. Aber diese Freiheit war kein feststehender Stern, sondern ein Vogel auf einem Zweig. Sie konnte auffliegen. Der erste Abschnitt dieses Kapitels hat uns die Anatomie des Willens gegeben, das geschaffene Vermögen, seine natürliche Freiheit, seine Unantastbarkeit durch äußeren Zwang und absolute Naturnotwendigkeit. Jetzt betreten wir das erste Zimmer des vierräumigen Hauses, das die Geschichte des Willens ist. Hier ist der Wille, wie Gott ihn zuerst baute, ehe das Dach einstürzte. Er war gut, frei und mächtig. Er war fähig zu fallen. Er besaß, was die alte Kirche posse peccare und posse non peccare nannte, die Fähigkeit zu sündigen und die Fähigkeit, es nicht zu tun. Was ihm fehlte, war allein non posse peccare, die Unfähigkeit zu sündigen. Diese letzte Freiheit gehört der Herrlichkeit, und Adam besaß sie noch nicht. Dieser Abschnitt ist kein historischer Bericht über einen längst verstorbenen Vorfahren. Er ist ein Spiegel, der uns zeigt, was wir waren, was wir verloren und was wir in Christus wieder werden können. Ehe wir die Höhe ermessen, von der Adam fiel, können wir die Tiefe nicht ermessen, in die wir gestürzt sind. Und ehe wir die Freiheit erblicken, die er besaß, werden wir nicht recht nach der größeren Freiheit verlangen, die der zweite Adam erworben hat. Durchschreiten wir also noch einmal den Boden Edens, nicht als Touristen einer antiken Ruine, sondern als Erben eines Königreichs, das verwirkt wurde und wiederhergestellt wird. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift hält nirgendwo inne, um einen philosophischen Traktat über die Psychologie Adams zu verfassen. Aber die verstreuten Steine der Genesis, der Propheten und der Apostel fügen sich zu einem Bild von erstaunlicher Klarheit zusammen. Sie zeigen uns einen Willen, aufrecht und frei, mit reichem Vermögen, dessen Bestand dennoch gefährdet war. Bevor es ein Gebot gab, gab es eine Verfassung. Der Wille Adams in Eden war keine isolierte Ausstattung, vergleichbar einem zusätzlichen Sinnesorgan, das der übrigen Schöpfung vorenthalten blieb. Er war ein Zug des göttlichen Bildes, in dem Adam geschaffen war. Die Schrift sagt es mit einer Feierlichkeit, die in der gesamten Schöpfungsgeschichte ohne Parallele bleibt, und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Die hebräischen Worte Zelem und Demut, Bild und Gleichnis, bezeichnen eine geschöpfliche Widerspiegelung des Schöpfers. Ein Stein kann nicht wählen, denn ein Stein hat keinen Willen. Ein Tier wählt nach Instinkt, denn ein Tier trägt kein göttliches Bild. Adam aber wurde geschaffen, seinen Schöpfer wiederzuspiegeln, und ein Teil dieses Widerscheins war ein Wille, der abwägen, prüfen und zwischen echten Möglichkeiten wählen konnte. Als der dreieinige Gott sprach, lasset uns Menschen machen, fand der Ratschluss der göttlichen Personen ein Echo in der Fähigkeit des geschaffenen Ebenbildes, selbst zu beraten und zu beschließen. Adam war nicht programmiert. Er war zur Person gemacht. Seine Entscheidungen waren wirklich die seinen, weil er den Stempel dessen trug, dessen Entscheidungen im höchsten Sinne die seinen sind. Und was gehört untrennbar zu diesem Bild? Die Herrschaft. Adam wurde zum Herrschen gemacht, und Herrschen fordert Wellen. Die Freiheit von Adams Willen war die Freiheit eines Statthalters, eingesetzt über die Schöpfung, verantwortlich dem Kaiser und doch mit wirklicher Gewalt betraut. Wenn das Bekenntnis sagt, Adam habe Freiheit und Vermögen, Besessen, das zu wollen und zu tun, dann klingt darin der Schöpfungsauftrag wieder. Der Wille war kein einsames Vermögen, eingeschlossen im Turm der Selbstbetrachtung. Adams Freiheit war Freiheit zu etwas, zur Liebe, zur Arbeit, zur Herrschaft unter Gott. Der Prediger Salomo blickt nach seiner langen Wanderung durch alles, was unter der Sonne geschieht, auf die ganze Geschichte des Menschengeschlechts zurück und fasst sie in einen einzigen Satz. Und dieser Satz ist ein Urteilsspruch. Allein, schaue, das habe ich gefunden, Gott hat den Menschen aufrecht gemacht, aber sie suchen viele Künste. Das hebräische Yasha bedeutet gerade, eben, richtig. Was Gott machte, war nicht verbogen. Es gab keinen ursprünglichen Mangel, keinen verborgenen Konstruktionsfehler, nichts, was den Fall zu Gottes Schuld machen könnte. Der Prediger wählt seine Worte mit Bedacht, Gott machte den Menschen Yasha, aufrecht, gerade, und die Krummheit kam später. Die vielen Künste, das hebräische Chishevonot, das erfinderische Berechnungen und listige Anschläge meint, waren der eigene Beitrag des Menschen zur Geschichte. Der Wille war gerade, der Mensch bog ihn krumm. Das Instrument war reingestimmt, der Spieler griff einen falschen Ton. Dieser Vers enthält die biblische Begründung für alles, was das Bekenntnis über den Willen in seinem ursprünglichen Zustand sagt. Wäre Adams Wille unfähig zum Guten gewesen, könnte Gott nicht von ihm sagen, er habe ihn aufrecht gemacht. Wäre Adams Wille unfähig zum Bösen gewesen, wäre sein Fall Gottes Tat gewesen und nicht seine eigene. Das Yasha des Predigers ist genau das, Freiheit und Vermögen, das zu wollen und zu tun, was gut ist, von dem das Bekenntnis spricht. Adam besaß, was er zum Gehorsam brauchte. Und er besaß, was er zum Ungehorsam brauchte. Er war gerade und konnte sich biegen. Ein Gebot setzt die Fähigkeit voraus, zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Die Großzügigkeit der Erlaubnis, von allen Bäumen darfst du essen, unterstreicht die Angemessenheit des Verbots. Adam wurde nicht durch Entzug zum Gehorsam genötigt, er war von Überfluss umgeben und an einem einzigen Punkt auf die Probe gestellt. Das Gebot war einfach, klar und lag innerhalb seiner natürlichen Fähigkeit. Er besaß die Freiheit, den Gehorsam zu wollen, und das Vermögen, das Gewollte zu vollbringen. Die beiden sorgsam gewählten Worte des Bekenntnisses, Freiheit und Vermögen, und die beiden ebenso sorgsam unterschiedenen Tätigkeiten, wollen und tun, bilden die Situation Edens mit vollkommener Genauigkeit ab. Es gab noch keine Kluft zwischen Wunsch und Ausführung. Wille und Tat gingen Hand in Hand. Doch dasselbe Gebot offenbart, Adams Wille, wie frei und mächtig er auch war, stand unter Bewährung. Der Baum stand dort, weil Adams Gehorsam noch nicht gefestigt war. Er befand sich im Stand der Prüfung, und die Prüfung war wirklich. Er konnte sie bestehen. Er konnte sie verfehlen. Hätte die Möglichkeit des Versagens nicht bestanden, wäre das Gebot eine Farce. Wenn das Bekenntnis sagt, Adams Freiheit habe in Veränderlichkeit bestanden, so dass er davon abfallen konnte, dann nimmt es den vollen Ernst dieser Probezeit ernst. Der Baum war keine Theaterrequisite in einem Stück, dessen Ausgang von Anfang an feststand. Er war eine wirkliche Alternative, und Adams Wille war wirklich zwischen zwei Zukünften in die Waagschale gelegt. Dann kam der Augenblick, da die Möglichkeit des Falls zur Tat des Falls wurde. Mose berichtet ihn mit der Genauigkeit eines Wundarztes, der eine Seele seziert. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Drei Dinge geschahen in Evas Seele, ehe ihre Hand die Frucht berührte, sie sah. Sie begehrte. Sie nahm. Der Wille handelte nicht im luftleeren Raum, er wurde vom Verlangen und von der Vorstellungskraft gezogen. Das hebräische Tov, gut, ist der Angelpunkt, um den die Tragödie sich dreht. Der Baum war gut zur Speise, eine Lust für die Augen, verlockend zur Klugheit. Die Schlange zwang Evas Hand nicht, sie ordnete ihre Wahrnehmung des Guten neu. Der Wille folgt stets dem, was ihm als begehrenswert erscheint. Adams Wille wurde nicht von einer äußeren Macht überwältigt, er wurde von einer falschen Darstellung des Erstrebenswerten gefangen genommen. Und was fehlt in diesem Bericht? Jede Spur von Zwang. Keine eiserne Faust packt Evas Handgelenk. Keine äußere Gewalt überwältigt ihr Wahlvermögen. Die Schlange flüstert. Die Frau erwägt. Der Wille entscheidet. Die Entscheidung ist ganz die ihre, und doch ist sie ganz und gar verderblich. Die Veränderlichkeit, von der das Bekenntnis spricht, ist keine theoretische Verwundbarkeit. Sie ist der Mechanismus, durch den das Paradies verloren ging. Adam und Eva fielen von einer Höhe, die wirklich war, und sie fielen durch eine Tat, die frei war. Die Tragödie liegt nicht darin, dass Gott sie schwach geschaffen hätte, sondern darin, dass sie, aufrecht geschaffen, sich zu biegen wählten. Der Fehler liegt nicht im Entwurf, sondern in der Wahl des Geschöpfes, und die Wahl des Geschöpfes ist die Schuld des Geschöpfes. Paulus sollte später jeden Tod und jede Sünde auf diesen einzigen Augenblick zurückführen. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der freie Akt von Adams Willen wurde zum Angelpunkt, an dem das Schicksal der ganzen Menschheit hing. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter diesen zweiten Abschnitt des Kapitels über den freien Willen formulierten, schrieben sie nicht im luftleeren Raum. Hinter ihnen lag der pelagianische Streit, die semipelagianischen Debatten, der Zusammenstoß der Reformation mit Rom über die Knechtschaft des Willens und die arminianische Herausforderung, die in den reformierten Kirchen selbst ausgebrochen war. Jede dieser Auseinandersetzungen hatte eine Schicht von Genauigkeit im Vokabular hinterlassen, das sie erbten, und ihre Aufgabe bestand darin, weder zu wenig noch zu viel zu sagen. Das Erste, was die Väter bekräftigen wollten, war dies: Adams ursprünglicher Zustand war gut. Gegen jeden Abkömmling jenes uralten Irrtums, die Materie sei böse oder die physische Schöpfung von Natur aus verdorben, besteht das Bekenntnis darauf, dass der Mensch im Stand der Unschuld wirkliche Gerechtigkeit besaß. Adam war kein neutrales Geschöpf, das zwischen Gut und Böse in der Schwebe hing und darauf wartete, durch bloßen Zufall in die eine oder andere Richtung zu kippen. Er war dem Guten zugeneigt, auf Gott hin ausgerichtet, fähig, seinen Schöpfer mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und aller Kraft zu lieben. Die Freiheit und das Vermögen, das zu wollen und zu tun, was gut und Gott wohlgefällig ist, waren keine bloße Anlage, die von außen ergänzt werden musste. Sie waren eine funktionierende Wirklichkeit. Adam konnte Gott gefallen, und dies nicht nur in der Theorie. Er tat es tatsächlich, er wandelte mit seinem Schöpfer in der Kühle des Abends, gab den Tieren ihre Namen in frohen Gehorsam, pflegte den Garten wie ein Priester im Tempel aus Laub und Licht. Aber die Väter waren ebenso sorgsam darin, jede Vorstellung zurückzuweisen, Adams ursprüngliche Gerechtigkeit sei unveränderlich gewesen. Hier zogen sie eine Grenze gegen zwei entgegengesetzte Irrtümer. Auf der einen Seite stand die Lehre, die in gewissen Strömungen der mittelalterlichen Theologie Fuß gefasst hatte, Adam sei mit einer übernatürlichen Gnadengabe erschaffen worden, einem Donum Superaditum, das seine natürlichen Kräfte überhöhte und seinen Willen unfähig machte zu sündigen, es sei denn, die Gabe würde ihm entzogen. Nach dieser Auffassung wird der Fall zu einem Problem göttlicher Verwaltung, Gott entzog die Gabe, und Adam fiel, weil er mit der bloßen Natur zurückgelassen wurde. Das Bekenntnis will davon nichts wissen. Adams ursprüngliche Gerechtigkeit gehörte zu seiner Natur, sie war ihm nicht als fremder Zusatz aufgepfropft. Und seine Veränderlichkeit war Teil seiner geschöpflichen Verfassung, kein Mangel, der durch den Entzug einer Gnade entstanden wäre. Er fiel, weil er, im Besitz wirklicher Freiheit, frei wählte zu sündigen. Die Schuld liegt beim Geschöpf, nicht beim Schöpfer. Auf der anderen Seite stand der Irrtum, der später in mannigfachen Spielarten des Perfektionismus aufleben sollte, die Vorstellung, ein freier und guter Wille könne unmöglich sündigen. Wenn Adam wirklich frei und wirklich gut war, so die Überlegung, dann ist sein Fall entweder unmöglich oder unerklärlich. Die Väter antworten mit einem einzigen Wort, in Veränderlichkeit. Die Güte von Adams Willen war geschöpfliche Güte, und alle geschöpfliche Güte ist bedingt. Allein Gott ist unveränderlich gut, weil allein Gottes Güte sein Wesen ist. Die Güte des Geschöpfes ist eine Gabe, die verloren werden kann, weil das Geschöpf nicht aus sich selbst besteht. Adams Wille war gut, aber er war gut, wie ein Geschöpf gut ist, abhängig, endlich und darum verlierbar. Die Veränderlichkeit war kein Konstruktionsfehler. Sie war die notwendige Bedingung dafür, Geschöpf zu sein und nicht Schöpfer. Was Adam brauchte, war kein besserer Wille. Er brauchte einen gefestigten Willen, und Festigung kommt nur durch das erfolgreiche Bestehen der Probezeit. Adam stand im Garten auf dem Prüfstand, nicht weil Gott an ihm zweifelte, sondern weil Gott verordnet hatte, dass geschöpfliche Gerechtigkeit durch den Vollzug des Gehorsams in der Anfechtung zu gefestigter Gerechtigkeit werden sollte. Die Väter führten damit auch eine feine, aber scharfe Klinge gegen den arminianischen Umgang mit der Freiheit Adams. Die Remonstranten hatten so argumentiert, wenn Adam einen freien Willen besaß, der zum Guten wie zum Bösen fähig war, dann müssen alle Menschen dieselbe Freiheit besitzen, einschließlich der Freiheit, das geistliche Gute zu wählen. Die sorgsame Entfaltung des vierfachen Zustands, die das Bekenntnis vornimmt, schneidet diesen Gedankengang an der Wurzel ab. Adams Wille in der Unschuld ist nicht derselbe wie der Wille des gefallenen Menschen in der Sünde. Die Freiheit, das Gute zu wollen, ging im Fall verloren, wie Abschnitt 3 erklären wird. Die Freiheit, die bleibt, ist die natürliche Freiheit von Abschnitt 1, die formale Freiheit von Zwang, nicht die sittliche Macht, Gott zu gefallen. Indem die Väter die Zustände des Willens so behutsam unterscheiden, verwehren sie jedem den Rückschluss von Adams Vermögen auf das unsere. Was Adam besaß, haben wir verloren. Was Adam tun konnte, können wir nicht tun. Die einzige Brücke zwischen seinem Zustand und dem unseren ist nicht eine wiedergewonnene Fähigkeit, sondern eine neue Geburt. Der schottische Ausleger Robert Shaw, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine vielbeachtete Erklärung des Bekenntnisses veröffentlichte, lenkt den Blick auf eine entscheidende Unterscheidung, die in der Formulierung Freiheit und Vermögen, das zu wollen und zu tun, verborgen liegt. Freiheit und Vermögen sind nicht dasselbe. Freiheit betrifft die Abwesenheit von Zwang. Vermögen betrifft das Vorhandensein von Fähigkeit. Adam besaß beides. Er war nicht nur ungezwungen in seinem Wollen, er war fähig in seinem Vollbringen. Der Fall riss das Vermögen weg und ließ die formale Freiheit zurück, so dass der gefallene Mensch noch immer ohne Zwang wählt, aber das geistliche Gute nicht wählen kann. Die sorgsame Wortwahl des Bekenntnisses bereitet den Leser auf die düstere Feststellung von Abschnitt 3 vor. Der Mensch hat nicht aufgehört, ein freier Urheber zu sein, aber er hat aufgehört, ein fähiger Urheber zu sein, wo es um die Gerechtigkeit geht. Der Wille bewegt sich noch. Aber er bewegt sich nur noch in eine Richtung, die Richtung seiner gefallenen Neigung. Theologische Tiefe. Die Lehre vom Willen in seinem ursprünglichen Stand hat die Aufmerksamkeit der reformierten Theologen über die Jahrhunderte hinweg auf sich gezogen. Vier Stimmen mögen verschiedene Facetten dieses Kristalls beleuchten. Thomas Boston, der schottische Hirte, dessen Werk über die vier Zustände der menschlichen Natur die reformierte Frömmigkeit durch drei Jahrhunderte genährt hat, widmete dem Stand der Unschuld sein gesamtes erstes Buch. Boston begriff mit seelsorgerlichem Scharfsinn, dass man das Evangelium der Wiederherstellung nicht predigen kann, ohne zuvor die Höhe zu verkündigen, von der der Mensch herabstürzte. Er zeichnet Adam im Garten als ein Schiff, vollständig aufgetakelt und seetüchtig, auf eine ruhige See mit günstigem Wind hinausgelassen. Das Schiff, so Boston mit Nachdruck, war nicht mangelhaft. Es war für seine Fahrt vollkommen ausgerüstet. Aber es war nicht unsinkbar, und der Kapitän steuerte es durch eigene freie Wahl auf die Klippen. Boston unterschied dabei mit größter Behutsamkeit zwischen der natürlichen Freiheit des Willens, die Adam mit allen Menschen in jedem Zustand teilt, und der sittlichen Macht, die seinem ungefallenen Stand eigentümlich war. Adams Wille war frei im formalen Sinne, weder gezwungen noch durch eine absolute Naturnotwendigkeit bestimmt, und er war frei im sittlichen Sinne, er konnte das geistliche Gute wählen. Die zweite Freiheit ging im Fall verloren, die erste blieb. Diese Unterscheidung, so Boston, ist der Schlüssel zum Verständnis, warum der gefallene Mensch voll verantwortlich für seine Sünde und zugleich völlig unfähig ist, ihr zu entkommen. Er sündigt frei. Aber er kann das Gute nicht frei wollen, weil das Vermögen, das Gute zu wollen, der Schatz war, den er in Eden vergeudet hat. Boston drang noch tiefer, Adams Wille war nicht nur in einem abstrakten Sinne zum Guten fähig. Die ursprüngliche Gerechtigkeit war eine gewohnheitsmäßige Hinwendung zu Gott. Wenn Adam Gott liebte, liebte er ihn auf natürliche Weise, so wie ein gesundes Auge das Licht ohne Anstrengung sieht. Der Fall war das Verderben jener Neigung. Was einst Gewohnheit war, wurde zur Narbe. Bostons seelsorgerlicher Instinkt trieb ihn, diesen Punkt mit allem Nachdruck einzuschärfen: Bilde dir nicht ein, du seist einfach Adam mit ein paar schlechten Angewohnheiten. Du bist der umgekehrte Adam. Die Neigung, die einst zu Gott hinwies, weist nun von ihm fort. Und nur allmächtige Gnade kann diese Umkehrung wieder umkehren. Hermann Bavinck, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts seine reformierte Dogmatik verfasste, bestand darauf, dass die Gottesebenbildlichkeit kein statischer Besitz ist, sondern eine dynamische Ausrichtung. Adam wurde geschaffen als lebendiger Spiegel, der seinen Schöpfer in Erkenntnis, Gerechtigkeit und Heiligkeit tätig widerspiegelte. Der Wille war das ausführende Organ dieser Widerspiegelung, er übersetzte die Erkenntnis des Verstandes und die Gerechtigkeit des Herzens in konkrete Taten des Gehorsams. Bavinck bemerkte, dass die hebräischen Worte Zelem und Demut einander ergänzen, Zelem meint die Darstellung, Demut die Ähnlichkeit. Gemeinsam beschreiben sie ein Geschöpf, das Gott widerspiegelt, und der Wille ist das Scharnier dieser Widerspiegelung. Ein Wille, der nicht wählen kann, spiegelt den Gott nicht wider, der wählt. Adams Wille in seiner ursprünglichen Freiheit und Kraft war das klarste geschöpfliche Echo der göttlichen Freiheit. Bavinck ging auch der Frage nach, warum Gott Adam nicht sogleich mit einem gefestigten Willen erschuf. Seine Antwort: Ein Geschöpf, dessen Wille ebenso unveränderlich wäre wie der Gottes, wäre kein Geschöpf mehr, sondern ein Rivale. Adam musste vom posse non peccare zum non posse peccare wachsen, vom Stand der Fähigkeit, nicht zu sündigen, zum Stand der Unfähigkeit zu sündigen. Die Probezeit war der von Gott verordnete Weg zu dieser Festigung. Die Veränderlichkeit war kein Mangel, sie war die Bedingung, unter der gefestigte Gerechtigkeit erlangt wird. Gerhardus Voss, dessen biblische Theologie die Entfaltung der Erlösung mit feinem Gespür für das organische Wachstum der Offenbarung nachzeichnet, stellte Adams Willen in den weiteren Rahmen des Werkbundes. Für Voss war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen keine willkürliche Prüfung, sondern der sakramentale Brennpunkt der ganzen Probezeit. Der Baum stellte in verdichteter Form die Wahl dar, die Adam in jedem Augenblick seiner Existenz vor sich hatte: entweder Gott als Gott anerkennen, seinem Wort vertrauen, sich seiner Autorität unterstellen oder die Selbstbestimmung ergreifen, Gut und Böse nach eigenem Ermessen festlegen und sich selbst zum Gesetz werden. Adams Wille wurde nicht durch 1000 Gebote geprüft, sondern durch ein einziges, klares, einfaches Verbot, das den ganzen Grundsatz des Gehorsams in sich enthielt. Alles hing an einer Wahl, weil diese eine Wahl mit vollendeter Klarheit offenbarte, ob Adams Herz auf Gott ausgerichtet war oder auf das eigene Ich. Voss hob die eschatologische Dimension der Probezeit hervor. Adam war nicht in ein statisches Paradies gesetzt worden, das ohne Veränderung ewig fortdauern würde. Der Garten war ein Anfang, kein Ende. Jenseits der Probezeit lag ein höherer Zustand, eine gefestigte Gerechtigkeit, eine Herrlichkeit, in die Adam durch treuen Gehorsam eingegangen wäre. Der Werkbund war keine Falle, dazu bestimmt, Adam beim Versagen zu ertappen, er war eine Leiter, dazu bestimmt, ihn aufwärts zu führen in das unverlierbare Leben der gefestigten Gemeinschaft mit Gott. Der Fall war kein Ausrutscher auf ebener Straße. Er war die Weigerung, die Stufen zu steigen. Adam wählte den Abstieg, als Gott ihm den Aufstieg anbot. Die Veränderlichkeit seines Willens war die notwendige Bedingung dafür, dass die Probezeit wirklich war, aber die Probezeit selbst war ein Geschenk. Die Prüfung war der Weg zur Krone. William Perkins, der Vater des englischen Puritanismus, dessen goldenes Kettenglied die Ordnung des Heils mit scholastischer Genauigkeit entfaltete, steuerte eine grundlegende Unterscheidung bei, die die Sprache des Bekenntnisses erhält. Perkins Unterschied zwischen der Freiheit des Willens und der Freiheit des Menschen. Der Wille als Vermögen ist stets frei im formalen Sinne, er wird nie gezwungen, er wählt stets gemäß seiner eigenen Neigung. Aber der Mensch, dessen Wille zur Sünde hin verbogen ist, ist nicht frei im sittlichen Sinne, er kann das Gute nicht wählen, nicht weil sein Wille zerbrochen wäre, sondern weil sein Wille verbogen ist. Eine Uhr, deren Triebfeder verdreht ist, hört nicht auf, eine Uhr zu sein, aber sie zeigt nicht mehr die richtige Zeit. Adams Wille in der Unschuld hatte eine gerade Triebfeder, seine Freiheit als Vermögen und seine Freiheit als sittlicher Urheber fielen in eins. Im Fall wurde die Triebfeder verdreht. Die Freiheit des Vermögens blieb, die Freiheit des Menschen ging verloren. Perkins Unterscheidung hilft uns zu verstehen, warum das Bekenntnis in Abschnitt 1 von einer natürlichen Freiheit sprechen kann, die allen Menschen eignet, während es in Abschnitt 2 und 3 den Verlust der sittlichen Macht feststellt. Die Sprache von Freiheit und Vermögen. In unserem Abschnitt beschreibt das Zusammentreffen der formalen und der sittlichen Freiheit, das Adam genoss und das wir, abgesehen von Christus, nicht besitzen. Calvin schließlich hat in seiner Auslegung der Schöpfungsgeschichte die ursprüngliche Gerechtigkeit mit einer Klarheit beschrieben, die allen späteren Entwürfen den Weg wies. In seinem Genesis-Kommentar bemerkt er zu den Worten, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, dass dieses Bild nicht in einzelnen abgetrennten Fähigkeiten zu suchen sei, sondern in der vollkommenen Übereinstimmung aller Seelenkräfte mit dem göttlichen Willen. So oft wir den Fall Adams bedenken, schreibt Calvin, sollen wir uns nicht allein den Verlust der göttlichen Gaben vor Augen stellen, sondern auch die entsetzliche Verderbnis, die an ihre Stelle getreten ist. Denn Adam fiel nicht nur, nachdem ihm die übernatürlichen Gaben entzogen worden wären, sondern er fiel von der unversehrten Natur, die er empfangen hatte. Mit diesen Worten verwirft Calvin die gesamte scholastische Vorstellung vom Donum Superadditum. Die Gerechtigkeit, die Adam verlor, war kein zusätzliches Stockwerk auf einem sonst unversehrten Gebäude. Sie war Teil des Fundaments. Als das Fundament brach, brach das ganze Haus. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre vom Willen im Stand der Unschuld ist keine blasse Altertumskunde. Sie legt sich mit unmittelbarer Wucht darauf, wie wir uns selbst verstehen, unsere Sünde, unseren Heiland und unsere Heiligung. Ihre praktische Kraft will entfaltet sein. Erstens, lass die Höhe von Adams ursprünglichem Stand dich in den Staub beugen. Wir sind nicht nur unvollkommene Menschen, die ein wenig Hilfe brauchen. Wir sind Ruinen. Die Größe von Adams ursprünglicher Gerechtigkeit, seine Freiheit, das Gute zu wollen, sein Vermögen, es zu vollbringen, seine ungebrochene Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, ist das Maß dessen, was wir verloren haben. Wenn du dich unfähig findest, so zu beten, wie du möchtest, wenn du Gott nicht so lieben kannst, wie du solltest, wenn du einer Versuchung nicht widerstehen kannst, obwohl du weißt, dass sie dich vergiftet, dann erlebst du das Nachbeben von Eden. Der Wille, der einst ein edles Ross war, stolpert jetzt über jeden Stein. Ehe das Evangelium dir zur guten Botschaft werden kann, muss das Gesetz dir eine schlechte Nachricht über dich selbst bringen, du bist nicht Adam. Du bist Adams Erbe, und das Erbe ist das Verderben. Zweitens, lass die Veränderlichkeit von Adams Willen dich die Gefahr lehren, aus eigener Kraft zu stehen. Adam fiel aus dem Stand der Unschuld, umgeben von Gottes Güte, ausgerüstet mit einem Willen, der aufrecht und mächtig war. Wenn er fallen konnte, was lässt dich meinen, du könntest es nicht? Jede Sünde beginnt mit der Vermutung, wir seien stärker als Adam. Jede Versuchung, mit der wir spielen, setzt voraus, dass wir fertig werden können mit dem, womit er nicht fertig wurde. Aber Adam fiel im Paradies. Du lebst in der Wüste. Adam fiel, ehe die Sünde in die Welt gekommen war. Du trägst einen Verräter in der eigenen Brust. Adam fiel, während er in der Kühle des Abends mit Gott wandelte. Du stolperst durch eine Welt, die allem Heiligen Feind ist. Wenn Adams Veränderlichkeit unter den besten Bedingungen verhängnisvoll wurde, welche Hoffnung hast du unter den schlechtesten? Die Antwort lautet, keine. Es sei denn, du wirst von einer Kraft gehalten, die Adam noch nicht besaß. Die Lehre ist nicht Verzweiflung, sondern Abhängigkeit. Der Wille, der noch nicht gefestigt ist und der in diesem Leben niemals völlig gefestigt sein wird, muss sich mit ganzem Gewicht auf die Gnade stützen, die ihn hält. Erhalte mich, so bin ich sicher, das ist das Gebet dessen, der gelernt hat, was Adam zu spät lernte, das Geschöpf kann nicht stehen, es sei denn, der Schöpfer hält es. Drittens, lass den Gegensatz zwischen den beiden Adams dich mit Anbetung für Christus erfüllen. Die Sprache des Bekenntnisses über Adams Willen, seine Freiheit und sein Vermögen, zu tun, was Gott gefiel, ist ein Bild dessen, was Christi Wille vollkommen und ohne Unterbruch war. Wo Adams Veränderlichkeit sein Sturz wurde, wurde Christi Unveränderlichkeit unser Heil. Er war versucht worden in allem wie wir, doch ohne Sünde. Sein Wille wankte nie. Sein Gehorsam versagte nie. Der Baum, der Adams Ruin wurde, wurde zu Christi Thron. Wo der erste Adam nach Gottgleichheit griff, entäußerte sich der letzte Adam und nahm Knechtsgestalt an. Der Wille, den Adam zum eigenen Ich hinbog, wurde von Christus zum Vater hin gerade gerichtet. Und das ist das Evangelium, Christi gehorsamer Wille wird allen zugerechnet, die durch den Glauben mit ihm vereint sind. Wenn Gott auf den Glaubenden blickt, sieht er nicht den verbogenen Willen des gefallenen Adam, sondern den vollkommenen Willen des auferstandenen Christus. Die Gerechtigkeit, die Adam verlor, wird in einer Gestalt wiederhergestellt, die nicht verloren werden kann, weil sie nicht auf deiner Veränderlichkeit ruht, sondern auf Christi Unveränderlichkeit. Freue dich daran, Glaubender. Dein Stand vor Gott hängt nicht am Gelingen deines Willens, sondern an der Vollkommenheit von Christi Willen. Viertens, lass die Verheißung der himmlischen Festigung dich durch die Unbeständigkeit der Gegenwart tragen. Adams Wille in der Unschuld war possenon peccare, fähig, nicht zu sündigen. Der Wille des Glaubenden in der Gnade ist possenon peccare im Grundsatz, aber der Grundsatz wird von der verbliebenen Verderbnis angefochten. Der Wille in der Herrlichkeit aber wird non posse peccare sein, unfähig zu sündigen. Das ist die Hoffnung, die vor uns liegt, ein Zustand, in dem der Wille vollkommen und unveränderlich zum Guten allein befreit ist. Du wirst eines Tages Gott ohne Ablenkung lieben, ihm ohne Ermüdung dienen, die Gerechtigkeit ohne den Gegenwind der noch in dir wohnenden Sünde wellen. Die Veränderlichkeit, die Adams Verderben wurde und die noch immer deinen besten Gehorsam befleckt, wird von der Unveränderlichkeit gefestigter Heiligkeit verschlungen werden. Lass diese Hoffnung dich aufrecht halten. Jeder Kampf, den du gegen die innewohnende Sünde kämpfst, ist ein Scharmützel in einem Krieg, dessen Ausgang längst feststeht. Der Wille, der jetzt ringt und stolpert, wird für eine Freiheit zubereitet, die er sich noch nicht vorstellen kann. Die Veränderlichkeit, die dich weinen macht, wird eines Tages fortgenommen sein, und du wirst stehen, wo Adam hätte stehen sollen, gefestigt in Gerechtigkeit, frei zu lieben und unfähig zu fallen. Fünftens, lass die Wirklichkeit der Probezeit dein Verständnis des christlichen Lebens formen. Adam wurde geprüft, und er fiel. Christus wurde geprüft, und er blieb stehen. Das Leben des Glaubenden ist ebenfalls eine Prüfung, nicht um zu entscheiden, ob wir gerettet werden, das wurde am Kreuz entschieden, sondern um die Echtheit des Glaubens zu erweisen. Die Anfechtungen, die dich bedrängen, die langen Strecken des Gehorsams, die sich wie Plackerei anfühlen, das sind die Formen, die die Probezeit im Stand der Gnade annimmt. Sie sind keine Strafen. Sie sind Läuterungen. Verachte die Prüfung nicht und nimm sie nicht auf die leichte Schulter. Geh durch deine Probezeit, wie Adam durch die seine hätte gehen sollen, mit dem Wort Gottes im Ohr und der Furcht Gottes im Herzen. Der Gott, der Adams Fall zuließ, um den Reichtum seiner Barmherzigkeit in Christus zu offenbaren, wird dich nicht endgültig fallen lassen. Denn du stehst nicht unter einem Werkbund, sondern unter einem Gnadenbund. Und der Bürger dieses Bundes hat die Prüfung bereits bestanden. Sechstens, erkenne, dass die Würde von Adams ursprünglichem Willen auch deine verbliebene Würde als Mensch begründet. Die natürliche Freiheit des Willens, noch immer dein Besitz, selbst im Fall, ist ein Nachklang des Schöpfers im Geschöpf. Selbst der verhärtetste Sünder trägt noch die Würde eines wählenden Wesens, und diese Würde ist der Grund jedes Rufs zur Umkehr. Du bist kein Tier, von Instinkten getrieben. Du bist keine Maschine, von unpersönlichen Kräften gesteuert. Du bist ein Mensch, geschaffen mit einem Willen, der wirklich dein eigener ist. Lebe also dieser Natur gemäß. Treibe nicht durch das Leben, als spielten Entscheidungen keine Rolle. Liefere deinen Willen nicht dem bloßen Trieb aus, nicht der Menge, nicht der Gewohnheit. Wähle, und wähle mit Bedacht, und wähle als einer, der dem Gott Rechenschaft geben wird, der ihm das Vermögen zu wählen gab. Die täglichen Entscheidungen, die du triffst, mögen vor den Augen der Welt gering erscheinen. Aber sie sind der Stoff, aus dem die Ewigkeit gewoben wird. Gebet. Herr, unser Gott, der du den Menschen aus Staub formtest und ihm den Odem des Lebens in die Nase bliesest, wir beten dich an für die ursprüngliche Gerechtigkeit, in der du unseren ersten Vater erschufst. Wir bekennen mit Scham, dass die Höhe, von der er fiel, die Tiefe unserer Schmach ist und dass der Wille, den du gerade machtest, von uns über alle menschliche Gerademachung hinaus verbogen wurde. Fern von dir lieben wir, was wir hassen sollten, und hassen, was wir lieben sollten. Das Vermögen, das zur Freiheit geschaffen war, ist zum Werkzeug der Knechtschaft geworden. Wir haben keine Entschuldigung, denn Adam sündigte frei, und wir sündigen frei und bestätigen seine Wahl mit jeder Tat des Aufruhrs. Die Schuld ist unser, das Verderben ist unser, und das Gericht ist gerecht. Und doch preisen wir dich, dass du uns nicht in dem Verderben ließest, das wir wählten. Wo der erste Adam fiel, stand der letzte Adam. Wo der erste Wille sich zum eigenen Ich hinbog, bog sich der Wille deines lieben Sohnes zu dir, mit einem Gehorsam, den der Tod nicht brechen konnte. Wir danken dir, dass die Gerechtigkeit, die wir nicht hervorbringen konnten, Christus bereitgestellt hat, dass die Festigung, die wir nicht erlangen konnten, Christus gesichert hat, dass die Herrlichkeit, die wir verwirkten, Christus wiederhergestellt hat und am Tag seiner Erscheinung vollenden wird. Nicht durch die Kraft unseres Willens, sondern durch die Vollkommenheit seines Willens sind wir gerettet, und das ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben. Gewähre uns, so bitten wir dich, als solche zu lieben, die aus der Veränderlichkeit gerettet wurden, die unser Geschlecht zerstörte. Bewahre uns vor Vermessenheit, denn wir sind nicht stärker als Adam. Bewahre uns vor Verzweiflung, denn wir werden von einer Hand gehalten, die nicht versagen kann. Wenn wir versucht werden, erinnere uns daran, dass der Wille niemals gezwungen wird und dass wir wählen, was wir lieben, dann schenke uns neue Liebe, heilige Liebe, eine Liebe, die sich an Christus klammert und sich weigert, ihn loszulassen. Wenn wir gefallen sind, schenke uns die Buße, die Sünde ohne Beschönigung bekennt, und den Glauben, der zu der Quelle zurückkehrt, die für Sünde und Unreinheit geöffnet ist. Heilige unseren unbeständigen Willen, o Herr, durch das Einwohnen deines Geistes und binde ihn immer enger an den Willen unseres Heilands. Und bringe uns schließlich in jenen seligen Zustand, wo die Veränderlichkeit nicht mehr ist, wo der Wille vollkommen und unveränderlich zum Guten allein befreit ist, wo wir dich sehen werden, wie du bist, und dich lieben werden, wie wir geliebt sind, ohne Ablenkung, ohne Spaltung, ohne Ende. Beschleunige diesen Tag, o Herr, um Jesu Christi Willen, des Treuen und Wahrhaftigen, der allezeit lebt und für uns eintritt. Amen.